Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Rudelgebrülls des deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Heute mit der Review des heute Nacht souveränen 24-9 gewonnenen Spiels gegen die Tampa Bay Buccaneers. Mit mir, Christian, ist heute der liebe Moritz da. Ich grüße dich.
Moin, grüß dich. Und alles fit?
Alles fit. Ich habe mir das Spiel heute Morgen im Real Life angeschaut, habe schön die Werbepausen immer weiter gespult. Ging einfach aus beruflichen Gründen nicht anders, aber du hast ja dem Ganzen live beiwohnen dürfen und von daher schilder uns doch einfach mal deine Eindrücke, die du von dem Spiel uns mitgebracht hast.
Das Spiel hat um 1 Uhr angefangen, Augen auf, 5 Minuten später Augen zu. ich bin mit einem ganz kleinen bisschen Bauchweh in dieses Spiel reingegangen. Das ist so, nur so vom, einfach vom allgemeinen Gefühl her, weil ich nicht genau wusste, was wir jetzt nach Kansas City von den Lions zu erwarten haben, auch gerade mit den Verletzungen obendrauf. Und dann sind die ersten 15 Minuten, also das erste Quarter, quasi rum gewesen und ich hatte keine Bauchschmerzen mehr. Irgendwas lag da in der Luft, was einfach funktioniert hat. Und es sollte sich auch bis zum Ende hin bewahrheiten, dass das Game ein sehr gutes gewesen ist, ein sehr spannendes gewesen ist, aber irgendwie hatte ich nie den Eindruck gehabt, das war so eine Bauchgefühlssache, dass uns da gerade die Kontrolle entweicht über das Game. Und wenn ich es kurz zusammenfassen so müsste, dann würde ich tatsächlich sagen, das war ein kontrolliertes, spannendes, gutes Spiel. Mit natürlich Ecken und Kanten, aber da gehen wir, denke ich, später drauf ein.
Ja, so lässt sich das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Wir sind ja relativ gut gestartet. Erster Drive direkt zu Punkten geführt. Amon-Ra hat losgelegt wie die Feuerwehr. Mhm. Und dann auch den ersten Touchdown gescored. Natürlich unter glücklicher Zuhilfenahme, dass ob es das Turf Monster war, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist sein Verteidiger, sein DB, der ihn decken sollte, ausgerutscht und er konnte eigentlich sehr gemächlich und ganz gechillt in die Endzone marschieren. Mhm. Und danach haben wir ein Three and Out gegen die Bucks hinbekommen. Und im nächsten Drive standen wir dann schon wieder vor der Endzone. Ein langer Ball auf Tesla von Goff wurde leider nicht gefangen, aus welchen Gründen auch immer, ob es eine Pass-Interference war seitens der Bucks. Es wurde nicht gepfiffen, von daher, wenn es der Schiri nicht pfeift, dann ist es auch nicht passiert. Vielleicht stellen wir das als großes Motto über die heutige Folge. Aber ja, gib uns doch einfach mal noch so ein bisschen Auskunft, wie es dann in der ersten Halbzeit weiterging.
Trüge. wir hatten ein paar wirklich sehr coole Spielzüge gehabt. Also gerade ne, der erste Drive mit Punkten ausgehend. Tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen am Rumstumpeln bin. Das Spiel ist sich jetzt schon wieder fast 20 Stunden bei mir her. Ich habe einen langen Bürotag hinter mir. Es ging dann halt alles eher ein bisschen sumpfig, eher durch Matsch marschierend weiter. Es gab dann später so ein paar Sequenzen. Wir hatten einen Drive gehabt, der hat bei uns, meine ich, an der 30 angefangen. Und irgendwann sind wir durch dumme Strafen, die Offense teilweise provoziert hat. Was war das? 5 Yards vor der eigenen Endzone gestanden und haben uns da versucht rauszukämpfen, sind nicht rausgekommen. Haben dann aber, meine ich, im zweiten Quarter 2 exzellente Spielzüge mitbekommen, beziehungsweise 2 Runs von Gibbs, die sondergleichen gewesen sind, die wirklich krass gut ausgesehen haben, die ihn auf ein ganz anderes Level nochmal, meine ich, angehoben haben, also so jetzt von der allgemeinen Betrachtung her. Und es fällt mir gerade schwierig, das alles so ein bisschen kurz zusammenzufassen, vor allem auch noch passend zusammenzufassen. weil offensiv lief es halt, nur wie gesagt, eher so ein bisschen matschig. Dafür hatte halt die Defensive, und das ist auch das überhängende Thema eigentlich von dem Sieg heute Morgen, hat die Defense halt wirklich einiges gemacht, wofür man sie wirklich gut feiern kann. Für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, gerade um auf die Defensive da ein bisschen einzugehen, Ali McNeil ist ja jetzt das erste Spiel wieder active gewesen, ist ja von der PUP runter nach seiner Achillessehnenverletzung letztes Jahr, und war ja nur auf einem Snap-Count. Ich weiß gar nicht, wie viele Snaps er gespielt hat, aber wenn ihr euch das im Real Life anguckt, müsst ihr euch mal gerade in der ersten Hälfte seine Spielzüge angucken. Es ist heftig, wie er die O-Line der Bucks zusammengepresst hat. Er fast ausschließlich alleine. Ja, sehr, sehr coole Sachen, die damit dabei gewesen sind. Defense, die Linebacker waren überall stark mit dran, und wir haben vor allem über unsere Backups auf den Safety-Positionen einiges aus diesem Spiel rausbekommen. Ich muss an der Stelle zu meiner Schande gestehen, die Namen sind zwar gestern mehrfach gefallen, aber ich habe sie immer noch nicht alle auf dem Kasten, dass ich sie jetzt hier noch mal noch namentlich erwähnen kann.
Ja, ich guck gerade mal nach. Also Ali McNeil hat definitiv die meisten Snaps von den Defensive Tackles gespielt mit 64%. Okay. Tyleek Williams 32%, DJ Reader 26%, Roy Lopez 16%. Also er kam rein. Dan Campbell hat ja auch gesagt, er ist absolut football ready. Er kann spielen. Er hat sehr gut gespielt, und er gibt halt einfach der Defensive Line beziehungsweise den Defensive Tackles nochmal eine andere Dimension, wo Tyleek Williams und DJ Reader halt mehr die Blocker sind, die einfach dicht machen. Ist er halt, wie du richtig sagst, auch jemand, der halt mal durchbricht, der mal sacken kann, der Pressure generiert, der einfach die Can zusammenquetschen kann. Und es hat meistens ganz gut funktioniert, wobei man da natürlich auch immer wieder gesehen hat, dass der Quarterback der Bucks ein sehr mobiler ist und halt auch immer mal gerne nach vorne durchgesteppt ist und dann halt trotzdem gerade am Anfang auch noch seine Pässe angebracht hat. Für die Bucks natürlich sehr schlimm anzusehen, auch die Verletzung von Mike Evans.
Oh ja.
Dann, ich glaube, irgendwann Mitte zweites Viertel war das. Er hat wohl irgendwie Shoulder Concussion, also halt Schlüsselbein gebrochen. Das war das, was ich auch als erstes vermutet hatte, so wie der eine Arm hing. Plus halt noch eine Concussion, weil man hat gesehen, als er vom Platz ging, er war nicht bei sich. Also
ja, das war im Live, hast du eigentlich direkt gewusst, dass der Mann zumindest eine Concussion rein von der Ferndiagnose haben muss, weil er ist auf den Boden aufgekommen, ist einfach nur eine Länge nach hingefallen, ne? Kein richtiges Federn, kein richtiges Abschützen, und dann hat er da gelegen und da haben die Hände halt gekrampft.
Er hat einen Ball eigentlich gefangen. Er hatte einen sicheren Catch, nur hat er dann halt, als er aufgeschlagen ist, einen Ball fallen lassen.
Ja.
Das ist dann schon ein Zeichen, dass halt, wie du sagst, irgendwas nicht passt.
Richtig.
Eine Schwächung für die Bucks.
Definitiv.
Ebuka konnte sogar spielen, was die Jungs hier, Carsten und Tobias, mit denen Marius und ich am Donnerstag aufgenommen haben, eher vermutet haben, dass Ebuka raus ist für das Spiel. Aber Baker hatte halt definitiv auch nicht seinen besten Tag, beziehungsweise die Defense hat es ihm auch schwer gemacht. Die Defense stand, beziehungsweise die Yards in der ersten Halbzeit lagen bei den Bucks bei 55, was quasi unterirdisch ist. Er hat am Ende, glaube ich, 50 Bälle geworfen. Das Run-Game war nicht existent. Klar, sie sind auch die ganze Zeit hinterhergelaufen. Zur Halbzeit stand es ja 14-3. Und wir haben echt noch in der ersten Halbzeit einiges liegen lassen an Punkten. Man hätte sich vielleicht gewünscht, dass statt den vierten auszuspielen, wo der Pass nicht auf Tesla kommt, ein Field-Goal gekickt wird. Aber das wäre irgendwie gegen Dan Campbells Natur gewesen. Und Goff hatte einen Fumble, Goff hatte dann noch so eine schlimme Interception kurz vor der Halbzeit, die dann noch zu drei Punkten für die Bucks geführt hat. Aber alles in allem haben wir eigentlich eine sehr dominante erste Hälfte gespielt und sind dann halt auch mit 14-3 in die Halbzeit gegangen. Und die zweite Hälfte war dann, ja, wie du schon sagst, sehr zäh, sehr matschig.
Ja, also ne, gerade weil du das, auch das Thema mit angestellt hast, das wollte ich mir eigentlich für so ein bisschen nach den Hauptteilen aufsparen. Jetzt gerade die Offense mal im Allgemeinen betrachtet, jetzt über alle vier Quarter hinweg. Wir hatten ja insgesamt zwei Turnovers, aus denen wir, soweit ich weiß, nur ein einziges Field Goal rausgeholt haben. Die Frage, die kam, glaube ich, auch irgendwann bei uns abends dann mal in dem WhatsApp-Chat noch mit auf, beziehungsweise das war dann, glaube ich, nach dem Spiel gewesen. Die Lions mit der Offense, die sie haben, die unter Ben Johnson ja wirklich auch viele Playmaker mit vielen Yards und so weiter und so fort, also rein von den Statistiken her auch produziert hat, ist jetzt die letzten 7 Spiele irgendwie noch nicht so ganz hundertprozentig da. Wir haben ja jetzt bei den Chiefs gesagt gehabt, es sind viele Fehler zusammengelaufen, die sich über die letzten Wochen zusammenkumuliert haben. Jetzt hier in dem Spiel gegen die Bucks hatten wir, wer hat bei uns die Bälle gemacht? Gibbs und Amon-Ra St. Brown. Ja. Und irgendwie stellt sich mir zumindest persönlich die Frage, was ist denn aber mit den anderen Spielern? Was ist denn mit einem Jahmyr Gibbs? Nicht mit einem Jameson Williams, meine ich, mit einem Williams. Was ist mit einem Monty? Was ist denn mit Laporta, die wir bei uns auf den anderen Positionen haben? Klar, die werden viel fürs Blocking und so weiter mit eingesetzt, aber ich weiß nicht, ob das der Sinn der Sache ist. Und wenn wir dann irgendwann mal nochmal ein Team haben, das es schafft, Amon-Ra rauszunehmen, auf wen sollen wir uns denn dann noch, was das Passing-Game angeht, noch lehnen? Weil Gibbs kann nicht alles machen. Er kann nicht nur Bälle laufen und dann hin und wieder mal noch einen fangen. Beziehungsweise der kann nicht nur Bälle fangen und laufen in einer Tour. Funktioniert ja auch nicht.
Also ich glaube einfach, dass die Bucks, nachdem Amon-Ra im ersten Viertel oder in der ersten Hälfte eigentlich schon ziemlich dominant aufgetreten ist, dass sie ihn dann quasi rausgenommen haben in der zweiten Hälfte und dass sich dann halt auch klar auf unser Spiel irgendwo ausgewirkt hat. Brock Wright hat 3 Catches gehabt, ich glaube Laporta 1, J-Mo weiß ich gar nicht.
2 Targets, nur Catches.
Ja, hatte diese eine Offensive Pass Interference, wo er einen Ball fängt, die in meinen Augen auch sehr fragwürdig war, dass man vor allen Dingen auch die zweite Flagge zurücknimmt. Aber da haben wir uns vorher unterhalten, wir wollen heute gar nicht aufs Schiedsrichterwesen eingehen, weil da könnten wir, glaube ich, eine 2-Stunden-Folge machen mit all dem, was in den letzten, also jetzt gegen die Chiefs und auch in dem Spiel, auch auf beiden Seiten, also gar nicht mal nur gegen uns, sondern auch was dann teilweise auch in die andere Richtung. Du hattest die eine Szene ganz am Ende, was noch zum Sack geführt hat von Weed, was ein klares Tripping war gegen Baker Mayfield, was auch nicht gepfiffen wurde. Also wie gesagt, da wollen wir gar keinen Fass aufmachen. Die Snaps von den beiden Running Backs, die sind auch gar nicht so unterschiedlich. Gibbs hatte 38, Montgomery 30, aber bei Gibbs waren halt häufig Explosive Plays. Klar, der eine Touchdown mit 70 Yards, was er gelaufen ist, auch das war einfach wieder eine Augenweide und er hat zum zweiten Mal Winfield Jr., nachdem er es schon im Playoff-Spiel, im Divisional Playoff-Game vor 2 Jahren gemacht hat, hat er jetzt wieder vernascht. Er ist einfach, wenn er auf die zweite Ebene kommt, nicht mehr einzufangen.
Ja. Hat Goff ja auch in dem Pressesprecher nach dem Game auch gesagt gehabt. Gibt kaum einen Safety, der schnell genug ist, um Gibbs, sobald er im Second Level ist, noch einzuholen. Also er wusste da aus dem Stegreif heraus auch keinen, den er da hätte nennen können.
Aber die Run-Defense, beziehungsweise die Defense von Bucks, was ja auch schon letzte Woche gesagt haben, die ist legit, die sind sehr, sehr gut, die haben es halt immer wieder geschafft, ordentlich Druck auszuüben, teilweise halt auch Cover-Blitzes gespielt, die halt einfach nicht zu sehen waren, haben Goff 4-mal gesackt, Wir haben auf der anderen Seite auch 4-6 generiert. Mhm. Alles in allem kann man sagen, dass uns die Defense das Spiel gewonnen hat. Ja. Also die Bucks eins der offensiv stärksten Teams bei 9 Punkten zu halten und am Ende bei 200 und 51 Total Yards zu halten, bei einer fast gleichen Time of Possession. Das ist schon extrem stark, was da gespielt wurde. Und wie gesagt, Mayfield hatte 28 von 50 für 228 Yards, einen Touchdown, einen Interception, also 50 Attempts. Es ist halt schon echt krass.
Das ist aber auch das, ne, wenn man von hinten spielen muss, dann fängst du halt auch irgendwann an, viel passen zu müssen. Ich meine, es ist nicht auch so, dass Tampa Bucky Irving ist es, gell? Der auch verletzt ist. Das ist bei denen ja der Top-Rusher aber nicht zuvor gewesen.
Also er hatte letztes Jahr ein sehr gutes Jahr. Dieses Jahr ist es, glaube ich, eher Rashee White, der eigentlich sonst ganz gut ist, aber der wurde auch bei 10 Versuchen für 38 Yards gehalten. Ja,
aber das musst du dir mal in den Vergleich reinsetzen, ne? Gerade die beiden Offenses nebeneinander. Jahmyr Gibbs hatte laut ESPN 136 Yards insgesamt bei 17 Carries. Ja. Wenn man da den Long abzieht, das sind 78 Yards, dann, was war das, kommt man bei 58 Yards insgesamt raus, verteilt auf 16 Carries. Sekunde, ich habe es mir eben ausgerechnet, es ist natürlich gerade wieder weg.
56 für 16 sind
3,5 Yards pro Carry. Ja, das ist halt im Average ein bisschen weniger als jetzt Rashad White, ohne diese Anpassungen mit einzuberechnen, rauszuholen. 3,5 Yards möchte ich mich nicht über beschweren, das ist durchaus noch gut genug. Wenn du dann auf der anderen Seite aber Monty anguckst, bei 13 Carries mit einem Long von 6, hat er 21 Yards gemacht. Da hat er im Durchschnitt 1,6 Yards gemacht. Und das ist das, was ich halt meine. Irgendwie, diese Spiele ist tatsächlich einfach nur von Monty und Gibbs getragen worden, ne? Nicht von Monty, von Amon Ra und von Gibbs getragen worden.
Ja.
Weil hier Gibbs mit 136 insgesamt beim Rushing, Amon Ra 86 bei 10 Targets. Gibbs dann auch nochmal 82 Yards so nachgelegt. Na, also tut mir halt auch, wenn ich ja jetzt gerade die Stats so runterhaue, nur im Vergleich. Monty hatte im Receiving 18 Yards, Khalif 17, Sam Laporta 15. Das ist noch nicht mal zusammengerechnet so viel, wie Amon Ra gemacht hat. Und Jameson und Isaac haben halt insgesamt 0 Yards generiert. Und irgendwie, ich meine, ne, in der NFL heißt es ja, man soll das spielen, was funktioniert. Ich frage mich nur, weil irgendwie habe ich den Eindruck über die letzten Wochen halt eben hinweg, wann denn mal die anderen Spieler ein bisschen mehr explodieren, wo es nicht nur eben auf eben Gibbs und Amon Ra drauf ankommt.
Naja, ich glaube, im letzten Spiel war Laporta ganz gut, hatte, glaube ich, knapp an die 100 Yards gefangen. Mhm. Ich glaube, man sieht durchgängig durch die NFL, dass der Run wieder mehr Beachtung findet, also die Run-Defense, dass einfach geschaut wird, dass nicht mehr so krasse Läufe dabei sind. Also wenn du dir durch die Bank weg die Top-Running-Backs anschaust, da läuft es auch nicht so super toll. Also da ist der ein oder andere, der raussticht. Aber alles in allem stellst du die Defense, glaube ich, besser inzwischen auch wieder auf den Run ein, weil man einfach gesehen hat, dass die Teams, die halt ein sehr, sehr gutes Run-Game haben, dann halt am Ende doch irgendwo die Oberhand gewinnen und vor allen Dingen die Defense halt mit der Zeit weich spielen. Und ich glaube, wir haben uns einfach auch immer durch erste, zweite Versuche, die einfach nicht viel Yards gebracht haben, immer in Situationen, je länger das Spiel ging, gebracht, dass wir halt dritte und lange hatten. Und es kamen dann auch immer schöne Statistiken, dass wenn wir dritte und 10 oder dritte 10 plus haben, wir bei 0 und 19 diese Saison sind, dass wir nicht in der Lage sind, Third Downs, die lang sind, auch zu converten. Mhm. Und man hat es dann häufiger gesehen, es wurde dann mit der ganzen Kapelle geblitzt. Das lässt Goff halt wenig Zeit, müsste hinten natürlich irgendwo im Backfield Chancen eröffnen. Er wird dann ungenau, trifft seine Receiver nicht. Vielleicht werden die auch hinten in entsprechende Coverage genommen kurzfristig. Und dann tut er sich da einfach schwer, auch irgendwo dem Druck zu entgehen.
Mhm.
Und damit sind dann halt viele Three-and-Outs auch dabei gewesen.
Ja, das große Problem ist halt auch, dass du einfach aus diesen Situationen A nicht heraus verwandeln kannst. Ne? Das heißt, du hast eigentlich jedes Mal den Bucks, auch wenn wir schon ein bisschen weiter weg waren, punktemäßig, immer wieder, ich sag mal, zumindest ein Spalt weit das Fenster offen gelassen, ja, dass sie einsteigen können, dass sie nochmal rückkehren können. Ne? Das ist so ein bisschen ärgerlich. Das andere Problem ist halt, die Defense von uns, die wird halt auch irgendwann mal müde. Ja, und es ist in der NFL, beziehungsweise im Football ist es ja so, die Offense gibt das Tempo vor, und dann, wenn die gegnerische Offense auf den Plan drauf tritt und uns, also der Defense halt einfach keine Luft zum Atmen lässt, ähnlich wie es die Chiefs zum Beispiel im Spiel davor gemacht haben, dann kann das halt sehr schnell ungut enden, ne? Eben mit ausgepowerten Spielern und so weiter und so fort. Und sind 60 Minuten plötzlich sehr, sehr lang. Das ist so eine der Probleme, die ich da habe mit der Offense. Ne? Also nicht falsch verstehen, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Aber dieses komische Gefühl des Unvermögens bei eben genau sowas, wo man einfach mal denkt, ey, könnte doch zumindest mal noch irgendwie ein oder zwei Downs holen, damit die Defense zum einen ein bisschen mehr Luft bekommt und zum anderen, damit ihr den Gegner auch die defensiv ein bisschen mehr Mürbe macht, damit ihr es vielleicht beim nächsten Drive mehr Chancen habt. Das fehlt halt einfach. Ne?
Das ja, ist glaube ich, wie du gerade richtig gesagt hast, wir sind da auch so ein bisschen verwöhnt. Ich meine, ja, natürlich war das erste Spiel gegen Green Bay auch keine Offenbarung, aber danach gegen die Bears 52 Punkte gemacht, danach 38 gegen die Ravens, dann 34, glaube ich, gegen die Browns, gegen die Bengals auch noch im 30er-Bereich gewesen.
Ich meine, waren es nicht 38, 23 oder sowas?
Oder ich weiß gar nicht. Mhm. Auf jeden Fall auch noch ordentlich gescored. Also, aber auch da hat sich's in den Spielen schon immer so angefühlt. Was heißt angefühlt? Wir haben halt gegen die Ravens zwei super lange Drives gestaltet. Wir haben letzte Woche auch gegen Kansas City lange Drives gestaltet, aber das halt nicht durchgängig. Und ich glaube, das ist aber halt eher der Normalzustand in der NFL, während wir es halt gewohnt waren, auch aus der letzten Saison und aus dem ein oder anderen Spiel diese Saison, dass halt die Offense einfach komplett wie eine geölte Maschine läuft. Und es ist halt da noch das ein oder andere am Stottern. Es liegt sicherlich auch an der O-Line, die halt anders zusammengestellt ist. Wenn du halt einen Vita Vea gegen Graham Glasgow spielen lässt, dann sieht er da halt nicht so gut aus wie ein Frank Ragnow, der da halt einfach andere Möglichkeiten hatte.
Wobei Vita Vea oder Vita Vea, ich weiß nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht, haben die Lions ganz gut im Griff gehabt. Das waren eher die anderen Spieler, die größere Probleme da bereitet haben. Zumindest jetzt vom Augentest. Sekunde, erzähl ruhig weiter. Ich guck mal gerade nochmal hier die Stats mit rein.
Aber ein Tackle for Loss hatte Vita Vea.
Ja.
Zwei Quarterback-Hits. Also insgesamt kamen die Bucks auf 9 Quarterback-Hits.
Ja, aber hier Diaby mit 2 TFLs, ne, 5 Total Attacks.
Die Bucks haben eine sehr, sehr gute Offense und nachdem jetzt noch Hassan Reddick dazu kam, klar, der ist auch relativ früh verletzt raus, hat er nicht mehr weitergespielen können. Das ist einfach eine sehr gute Defense, auch was das Backfield angeht. Und da tut man sich natürlich schwer. Das ist dann halt ein anderes Kaliber als das, was man irgendwie letztes Jahr gegen die Titans oder wo haben wir denn noch so viele Punkte gemacht letztes Jahr. Ja, wenn du halt gegen die, ich glaube gegen die Colts war es auch so, wenn du halt gegen die AFC South spielst, dann hast du da andere Möglichkeiten oder Jaguars, irgendwas. Wir haben zweimal 50 Punkte gemacht.
War das nicht gegen die Texans sogar, mit den, wo Goff irgendwie die X Interceptions geworfen hat?
Ja, das war gegen die Texans, ja. Mhm. Aber das waren so Spiele, wo wir halt dominiert haben, wo der Gegner vielleicht, ich glaube, zweimal 6 Punkte jeweils gemacht hat und wir halt über 50 oder so. Und das ist halt einfach nicht der Maßstab, sondern wir haben es jetzt auch diese Wochen wieder gesehen, wie manche Spiele sich plötzlich komplett drehen können, allein im vierten Viertel. Und ja, das darf man halt nicht von der Hand weisen, dass jeder Spieltag neu gespielt wird und zwei gute Teams da aufeinandertreffen. Die einen sind halt ein bisschen besser, die anderen sind ein bisschen schlechter, aber am Ende des Tages kann fast jeder jeden schlagen. Mhm. Und was halt für mich dieses Spiel einfach komplett rausgestochen ist, sind halt die Second- und Third-Stringer in unserem Backfield, also in der Secondary, ob das Hallett, ob das Mollett, ob das Harper, Whiteside, Strickland, ich lese gerade mal alle vor, was hier halt wirklich alles gespielt hat an Namen, die vorher selten bis nie irgendwelche Defensive Snaps bekommen haben. Klar, manche sind auch schon länger dabei, teilweise auch bei anderen Teams dabei gewesen, aber die Jungs, und das hatte halt auch Shep ihnen vorgegeben, ihr habt heute eine einmalige Chance, ihr könnt starten in der Defense, ihr könnt zeigen, was ihr könnt. Und wenn am Ende des Tages Leute, Spieler aufgestellt werden, dann ist das Trainerteam auch vollkommen überzeugt von den Spielern, dass er halt die ihnen aufgestellten oder aufgegebenen Aufgaben erfüllen können. Und diese Jungs haben einfach gestern geballt. Das muss man sagen.
Ich meine, das ist ja auch das Credo von den Lions, ne? Wenn du ja spielen möchtest, wenn du Football liebst, dann kommst du uns, bei uns kriegst du eine Chance, früher oder später.
Hast du auch in der Pressekonferenz von Amik Robertson hinterher gesehen? Er hat auch gesagt, er ist den Lions so dankbar, dass sie ihm nochmal eine Chance gegeben haben. Und er ist einer, der halt immer, du bist zu klein, du schaffst dies nicht, du kannst das nicht. Und hier kann er es zeigen, kann er beweisen, was Sache ist. Er hat wieder einen Force Fumble gemacht mit einem genialen Punch.
Waren das nicht sogar, hatte er nicht sogar zwei? Ich meine, er hatte in der Nacht sogar zwei Punches gehabt, auf jeden Fall. Ich bin mir aber nicht mal hundertprozentig sicher, was sagen denn die Stats, die magischen Stats?
Naja, kann ich da jetzt nicht rauslesen. Er hatte noch eine Pass-Deflection, aber wir hatten insgesamt 12 Pass-Breakups, was halt auch sensationell gut ist. Mhm. Und auch die ganzen Pressures, die gemacht wurden, muss man halt auch klar sagen, die haben Baker Mayfield halt auch unruhig werden lassen in seiner Pocket und haben ihn halt auch dazu gezwungen, Würfe zu nehmen, wo er nicht optimal gestanden hat. Und er hat häufig unter- oder überworfen. Den einen, den er Amik Robertson an den Helm von hinten wirft, wo halt genau in der Passlane war und sonst halt häufiger auch mal seine Receiver überworfen hat. Das hat einfach gezeigt, dass all das, was da vorne in der Defensive Line abgelaufen ist, ja, dazu geführt hat, dass er nicht sein Spiel so aufziehen konnte. Er ist auch eigentlich so gut wie nie gescrambled.
Ja, er hat auch einfach keine Chance gehabt. Die Pocket war ja in der Regel so dicht gewesen. Ich glaube, er hatte einen Scramble, einen etwas längeren hatte er mal nicht gehabt. Und das war es dann aber auch schon gewesen. Was haben wir hier? Rushing. Nee, steht sogar gar nicht in der Liste mit drin. Ja, es war mal nicht eine, da war gerade bis zur LOS gekommen und ist dann da über den Haufen gerannt worden. Nur, das wenn wir zu der Offense, glaube ich, haben wir nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich hätte vielleicht noch
einen Punkt gehabt. Nee, deshalb bin ich auch mal jetzt zur Defensive übergegangen.
Genau, lass uns auch einfach mal allgemein auf die Defense gucken, also in die Defense mit reingehen, weil die Defense hat uns gestern, also heute Morgen, das Game gerettet, beziehungsweise gemacht. Nicht gerettet, es gab nichts zu retten, aber die haben uns definitiv das Spiel gemacht. In allen anderen Fällen hätten wir eventuell mehr Probleme mit den Bucks gehabt. Aber seht es euch ruhig mal in den im Relive an. Ich hab's selbst, die Highlights sind mir so weiter nicht angeguckt, aber da werden jede Menge Defensive Highlights wahrscheinlich drin sein. Ja, das sind auch sehr viele Kleinigkeiten gewesen, wie eben das Pass deflected geworden sind, die Punch-Out, der eine, ich meine, es war Kate Otten, ne, mit dem Ball auf der Schulter, wo sie den noch niederringen und sich dann da den Ball rausholen, mit dem Turnover und so weiter und so fort. Das war wirklich gestern eine absolute Glanzleistung. Und vor allem, es war halt absolut nicht zu erwarten, ne?
Nee, das ist das, was ich meinte. Das eine, was du sagtest, war Mollett, der den Ball eigentlich klar mit beiden Händen fängt. Otten hat nur eine Hand am Ball, die landen auf dem Boden, wresteln dann. Klar, der Tight End ist dann da ein bisschen größer und stärker als vielleicht der Cornerback und hat ihm den Ball dann irgendwo abgenommen, aber auch da nach Review wurde klar entschieden, dass es halt eine Interception war und ja, eigentlich hat man es schon im Spiel gesehen. Der Verteidiger hat beide Hände am Ball und fängt den Ball halt auch klar. Und wie gesagt, alles Namen, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Wir haben DJ Reed verletzt, wir haben Terran Arnold war zwar wieder im Training, aber auch out. Brand gesperrt, Kirby Joseph verletzt. Zum Glück nutzen wir jetzt mal 3 Wochen, dass er wieder auf die Beine kommt. Wen hatten wir noch? Avante Maddox auch raus. Also im Endeffekt die 5 Leute, die starten, wobei ich sag, in meinen Augen ist Amik Robertson einfach der Starter auf Nickel. Aber halt wichtige Leute, die beiden Top Safeties, die beiden Cornerbacks, alle draußen und mit Ersatzleuten gespielt und die haben einfach einen Top-Job gemacht.
Ja. Eine der, zumindest für mich persönlich, am besten Szenen aus der Defense kam sich aber nicht aus der Secondary, sondern das war, ich meine, der Sack, der den Aiden hat machen können, wo er vor den Assist von Derek bekommen hat. Wo sie sich dann noch zusammen am Zelebrieren sind und Derek Barnes die Tür so quasi aufzieht. Das war schon eine coole Situation gewesen. Also,
ich glaube, der wird Barnes komplett zugerechnet.
Oder es wurde sogar Barnes komplett zugerechnet. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich habe das nicht mehr so 100% vor Augen. Es sind aber auch eben diese Elemente, ne, gerade von der Line aus, die extrem gut sind. Wir haben von Jackie auch ein paar echt gute Spiele gehabt. Es gab da auch noch eins. Ein Spielzug, das wäre beinahe ein First Down von den Bucks geworden. Und die Kamera schwingt zu dem Spieler der Bucks mit rüber, der gerade den Ball bekommen hat. Es sind, glaube ich, 2 Yards noch bis zum First Down Mark. Und ich meine, es war ein Fourth and Three oder was. Und plötzlich schießt Jack da ins Bild rein und klotzt den halt einfach aus dem Leben raus, ne? Und, Das ist einfach nur genial gestern Abend gewesen.
Wieder auch einmal irgendwie in der Endzone hinten. Ich glaube, es war Ikuka, den er in der Ecke gecovert hat. Als Linebacker musst du halt auch erstmal mit einem Wide Receiver mitkommen. Klar ist dann natürlich wieder Größenvorteile, aber Campbell hat auch ein super Spiel gemacht und Campbell wird von Spiel zu Spiel einfach besser, dominierender. Und aber den Spielzug, den du gerade angesprochen hast, wo er plötzlich wirklich wie aus dem Nichts erscheint und den Ballträger beziehungsweise er wurde angeworfen, halt mit so einem Lateral Pass dann wirklich tackled, das war schon stark. Zu Barnes nochmal, also die Statistiken auch, 5 Total Tackles, einen Sack, einen Tackle for Loss, eine Pass Deflection, einen Quarterback Hit. Er hat ja auch hinterher einen Game Ball bekommen, den er dann zwar Shep gegeben hat, der ihn aber dankend wieder zurückgegeben hat. Ja, die Jungs waren verletzt, die haben natürlich letzte Saison wenig spielen können aufgrund ihrer Verletzung. Die sind umso heißer zurückgekommen und nicht zu Unrecht wurde ihm auch der Vertrag verlängert. Das muss man auch sagen. Man hat hier einen Outside-Linebacker der halt wirklich auch Pass-Rush-Fähigkeiten mitbringt. Das ist stark. Und ja, er hat immer irgendwo die Hände oben, er hat irgendwo, wenn möglich, die Hände am Ball oder er hat die Hände am Quarterback irgendwie dran. Also auch da einfach noch so ein fünfter Line-Spieler, der sehr stark ist. Zu Hutch und zu den Inside-Jungs haben wir schon was gesagt.
Ja.
Also durchgehend eine Top-Leistung.
Ja. Und wenn die Defense, vor allem wenn jetzt nochmal Verstärkungen anrücken, ich meine, wir haben ja noch den einen oder anderen in der Mache, sage ich mal.
Josh Pascal ist irgendwo, wo keiner weiß, ob er, wann er wiederkommen wird und so weiter. Malcolm Rodriguez steht in den Startlöchern, wobei der, glaube ich, nochmal irgendwie eine OP hatte, wo noch so ein Clean-up gemacht wurde.
Richtig.
Was ihn dann ein bisschen zurückgeworfen hat.
Ich gelesen, dass Malcolm, dass man erst Mitte bis Ende November mit ihm rechnen muss. Weil es ja erstmal nicht schlimm ist, wir sind hier momentan auf Linebacker gut genug besetzt, ne? Klopf auf Holz.
Ja. Also alle drei machen einen Top-Job, dieses eine Play, wo wir uns auch vorhin schon unterhalten hatten, wo Alex Anzalone das Tackle gegen Kate Otten macht und er halt wirklich Inches vor der First-Down-Markierung runterkommt und damit halt ein Turnover und Downs produziert wird, zwar erst nach langem Hin und Her und Schiri guckt sich's an und Flag und allen möglichen. Flag. Aber es war am Ende eine knappe Entscheidung und wurde zu unseren Gunsten auch richtig entschieden. Wir kommen nicht mehr aufs Reffen zurück.
Nee, also gut, ich finde, Reffing ist eh ein furchtbarer Begriff, aber ganz
auf
ehrlich,
das Schiedsrichterwesen. Der NFL, die Zebras.
Das jute alte Schiedsrichterwesen. Ui. Sei mir nicht böse, es ist einfach sowas von müßig. Das Ding ist, die NFL wird auch auf die Stelle einfach nichts dran ändern. Sagen wir mal ganz ehrlich, warum sollten die da überhaupt auch nur in irgendeiner Form und Weise mal was dran ändern? Funktioniert ja doch
alles.
Und die Leute kommen ja alle immer noch in die Stadien rein.
Klar.
Ja, die NFL wird nicht an den Schiris scheitern, definitiv nicht. Die wird an der Gier von der NFL selber scheitern, aber nicht an den Refs.
Nein, es ist am Ende des Tages Menschen, die da aufeinander prallen in Höchstgeschwindigkeit, teilweise mehrere übereinander, aufeinander, gegeneinander. Das stelle ich mir extrem schwierig vor, da alles zu sehen und alles kann nicht gesehen werden.
Und
theoretisch kannst du bei jedem Spielzug ein Holding pfeifen und irgendwelche Pass-Interference oder Offensive-Defensive-Holdings oder was auch immer. Also ja, von daher.
Und wenn du dir vorstellst, ich weiß nur für die Leute draußen, die es nicht wissen, zum einen, das NFL-Rulebook ist ja, keine Ahnung, das ist ja dicker als das deutsche Steuergesetz mit allen Bändern drin und drumherum, so mehr oder minder. Und auf der anderen Seite, die Refs, das sind ja auch keine hauptberuflichen Referees. Das sind ja alles irgendwelche normal im Leben stehenden Menschen, die dann halt
ich glaube, die Officiating Crews sind schon
nicht alle
hauptberuflich.
Nicht alle. Also ich meine, John Hussey, der eine ist irgendwo oberster Richter an einem obersten Gerichtshof in einem Staat, wenn ich mich nicht irre. Es gibt eine Internetseite, da steht auch drauf, wer wo wie was verdient. Also es kann sein, dass die Whiteheads fest angestellt sind, aber die Crews, Teile der Crews, sind teilweise ganz normal im Leben stehende Menschen.
Ja, das kann sein. Ja,
das kann sein. Na, nur das wollte ich nur mal noch mit erwähnt haben. Also diese ganzen Mechanismen, die da mit hinten dran stehen, da haben wir so keinen Einfluss drauf. Da hat die NFLPA, die sowieso in der Hand der NFL steht, nichts dran auszusetzen und die Spiele erst recht nichts. Ne? Die einzigen, die bei eventuell was dran ändern können, das sind die Owner, und die Owner, die sind glücklich, wenn sie Geld reinkriegen. Um es mal wirklich knallhart auszudrücken, es ist halt leider so. Und in der Weile wird halt auch erstmal den Schiris so weit erstmal nichts mehr geändert werden. Und lass uns damit das Thema abschließen. Ich habe
sonst, ich hab sagen,
sonst keine
wir
Lust
sind schon
mehr.
Wieder, wir sind schon wieder in einem zu Thema, lange dabei, uns um die, über die Schiedsrichter irgendwie aufzuregen.
Ja.
Macht keinen Sinn. Am Ende gleichen sich so Sachen auch aus. Außer man ist die Chiefs. Da gleicht sich nichts aus. Aber
pass auf, lass uns mal noch ein bisschen was in eine andere Richtung gehen. Woche 7 ist jetzt vorbei. Die Bears haben gewonnen. Die Vikings sind verprügelt, nicht verprügelt worden. Und die haben einen ziemlich unattraktiven Loss hingelegt. Und die Packers sehen schlagbar aus nach dem Spiel gegen die Cardinals, nachdem sie aus der Bye-Week gekommen sind. Die stehen im Moment in der NFC am Platz 2 den aktuellen Standings nach. Die Packers mit dem Sieg aus Woche 1 im Standing oberhalb von uns, ne, weil in der Division Record mit 1-0 gegen uns dann definitiv besser ist. Rosige Aussichten im Moment, aber mal so da aus dem Interesse raus, die NFC North ist noch mit einer der engeren Divisionen im Moment. Die nächsten 10 Wochen werden jetzt auf jeden Fall interessant werden. Das sind also die nächsten 9 Spiele nach der Bye Week. 10 Spiele sind es, ne? Woche 7?
Also 18, noch 10 Spieltage.
Genau, sind noch 10 Spieltage, genau. Es sind ja 18 Wochen insgesamt zu spielen. Was sagst du so zu der aktuellen Situation innerhalb der NFC North, also gerade mit den anderen Teams und deren Standings?
Also man muss ja sagen, die Packers stehen derzeit an der Spitze der NFC, weil sie eine Niederlage, einen Draw haben. Und dann ist die Spitze relativ breit. Aber wenn man jetzt mal auf die NFC North blickt, dann bewahrheitet sich da auch wieder, was eigentlich vorher schon gesagt wurde. Es ist die einzige Division, wo alle Teams 500 oder höher stehen. Die Vikings bei 3-3, die Bears bei 4-2, wir bei 5-2 und die Packers bei 4-1-1. Es wird noch ein Hauen und Stechen geben. Die Bears, gut, haben natürlich als letztjähriger Vierter auch ein vermeintlich leichteres Programm. Auch wenn sie 2 knappe Siege, ich glaube, gegen die Raiders und gegen die, ich weiß gar nicht, wen sie noch knapp besiegt haben, so wirklich mit letzter Sekunde auslaufender Uhr entweder geblockt oder nicht geblockt. Das Field Goal. Aber sie kommen langsam irgendwo ins Laufen in meinen Augen. Und gut, hatten jetzt schon ihre Bye. Wir sind die letzte Franchise in der NFC North, die Bye hat. Was jetzt uns auch zugutekommt, weil ich schätze mal, dass nach der Bye halt auch wieder einige Jungs in der Secondary fit sein werden und da halt wieder die Firstliner reinkommen. Aber ich glaube, dass es da bis zum letzten Spieltag spannend bleiben wird, wie auch letztes Jahr. Die Vikings O-Line war gegen die Eagles ein Desaster in meinen Augen. Da muss man halt mal sehen.
Gut, das ist aber auch nichts Neues, ne?
Carson Wentz hat jetzt auch nicht wirklich irgendwie geglänzt. Ob und wie sie JJ McCarthy irgendwann mal wieder bringen, gegen wen? Wenn wir werden sehen, nach der Bye haben wir dann direkt das Spiel bei den Vikings.
Apropos, Watch Party in Stuttgart.
Genau. Ob das irgendwie jetzt wegweisend wird oder nicht, glaube ich jetzt nicht. Aber
es wird für uns auf jeden Fall spannend werden. Was war das ab Thanksgiving? Ne? Ich bin jetzt nicht gerade ganz verhauen.
Der Stretch wird halt auch, ich glaube, nach Vikings kommt.
Nach den Vikings haben wir die Commanders. Commanders müssen wir noch abwarten. Eagles sind jetzt anscheinend, haben zumindest mal noch irgendwie sowas wie einen Tritt gefunden. Die Giants sind eine absolute Wundertüte in einem Bonobo-Käfig. Weiß ich nicht. Wen möchte ich nicht einschätzen?
Auch die Eagles wurden in meinen Augen deutlich stärker eingeschätzt, als sie sich jetzt gezeigt haben. Sie haben auch teilweise knappe Spiele auf ihre Seite gezogen. Man erinnere sich an das geblockte Field Goal gegen die Rams.
Mhm.
Am Ende, also auch da meistens irgendwie eine Hälfte hui, eine Hälfte pfui. Hätte jetzt gegen die Vikings auch in die andere Richtung gehen können.
Mhm.
Ich glaube, wie gesagt, es wird bis zum letzten Spieltag eine Mannschaft wird abfallen, so wie wir es letztes Jahr auch hatten.
Ja.
Aber drei werden sich am Ende irgendwie um den King of the North battlen und in meinen Augen Green Bay und wir sind da dabei. Auch wenn Green Bay, wie du sagst, jetzt nicht die super dominante Leistung gegen Arizona gebracht hat, weil er zur Halbzeit, ich glaube, 10-3, 13-3 irgendwie hinten gelegen. Und ich habe mir die zweite Hälfte nicht mehr angeschaut am Sonntag. Aber ja, wenn man in die anderen Divisions schaut, also die einzigen, die noch sehr kompetitiv aussehen, ist die NFC West. Da hast du drei Teams mit 5-2, mit den Rams, mit den 49ers und den Seahawks. Und die Seahawks, Chapeau, sehen sehr, sehr stark aus mit Sam Darnold.
Ja.
Also.
Da müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Nee, ich bin hier mir noch gerade parallel in den Schedule anguckt, deshalb kam auch die Frage auf. Wenn du das aber mal ganz ansiehst bei uns, wir haben nach der Bye Week 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Spiele in Folge, die alle für die NFC insgesamt gelten. Davon 2 Stück in der Inner Division. Der Stretch wird auf jeden Fall ziemlich hart werden. Wie du schon sagst, ich glaube, bei uns wird über den Stand in der North, den King of the North, wie man so schön sagt, wird sich entweder bei den Vikings an Weihnachten oder mit dem Bears in der Folgewoche dann irgendwann ergeben. Das Rennen ist nur halt im Moment wirklich unfassbar eng. Das Einzige, wie das sich für uns so einen positiven ändern und entwickeln kann, ist das, was heißt einen positiven? Ich gehe davon aus, dass wir die North gewinnen, aber Stückchen für Stückchen. Aber das Einzige, wie vielleicht für uns der Run dahin ein bisschen einfacher wird, ist tatsächlich, wenn jetzt 2 Teams von den 3 anderen in der Division weiterhin abkacken. Oder wirklich einen Stretch hinlegen, wo sie wirklich nicht gut mit sind und
wie gesagt, ich sehe Minnesota derzeit eigentlich als das schwächste Team.
Ja.
Und ich sehe gerade, wir spielen daheim gegen Minnesota am 9. In Woche 9. Mhm. Dann at Commanders, at Eagles, daheim gegen die Giants, daheim gegen Green Bay. Dann bist du in Woche 13. Ich sag mal jetzt realistisch gesehen, ja, können wir da aus dem Stretch eigentlich mit vielleicht einer Niederlage rausgehen. Vielleicht
eine 2. Niederlage, man, bis Woche 13. Woche 13 ist was? Das ist
also noch eine weitere dazu. Wir müssen gegen Green Bay und gegen die Vikings auf jeden Fall gewinnen.
Ja.
Commanders ist, da musst du halt auch mal sehen, wie bei Jaden Daniels da die gesundheitliche Situation aussieht. Der war jetzt draußen, dann war jetzt gleich 2 Spiele wieder da, jetzt ist er wieder raus.
Ja.
Beim Spiel am Wochenende. Die Eagles sind in meinen Augen auch schlagbar. Also, die haben noch keine Bäume ausgerissen.
Das ist ja aber der Tenor von, also zumindest wie ich es jetzt mitbekomme, momentan in der gesamten NFL, jedes Team ist zu jeder Zeit schlagbar. Ich meine, das ist nur eine ausgesprochene Wahrheit, die geht auch für alle anderen Saisons, aber dieses Jahr wirkt das alles ein bisschen mehr wahr als in den Jahren davor.
Ja, du hast noch ein Team, was eine Niederlage, also 2 Teams mit Green Bay, aber die 6-1 Colts, was auch keiner vorher auch eine ansatzweise gedacht hätte und alle anderen haben zumindest mal schon 2 Niederlagen eingefahren und also die Spitze in beiden in der AFC und in der NFC sind gut, wobei sie in der NFC halt einfach breiter ist. Und du hast halt einfach ein paar Teams hinten raus mit den Saints, mit den Jets, mit Miami. Wer ist denn da noch so grottenschlecht? Die Titans. Ich glaube, ja, die 4 machen so den First Overall unter sich aus.
Wahrscheinlich, die Raiders werden da wahrscheinlich auch noch ein Wörtchen mitreden.
Die Raiders kommen vielleicht noch dazu, weil die ja auch schon 2 gewonnen haben. Am Ende.
Und die Saints sind ja auch auf 1-5 manchmal momentan am Stehen, ne? Oder 1-6.
Wer denn?
Die Saints.
Ja.
Ja, also das sind jetzt so die Bottom-Feeder, aber ja. Ich weiß nicht, wenn ich mir so den Schedule angucke, sagen wir mal, bis einschließlich der Rams am 14.12.
Ja gut, die Cowboys sind nach Thanksgiving sind auf jeden Fall auch machbar.
Ja.
Ne, dann haben wir eine lange Woche, bis wir gegen die Rams spielen.
Also in dem Stretch von den 7 Games sehe ich tatsächlich noch 2 L's auf uns zukommen. Und einen befürchte ich, kriegen wir gegen die Rams. Aus irgendeinem Grund befürchte ich das tatsächlich. Und eventuell einen gegen die Eagles. Aber bei den Eagles habe ich keinen Grund dafür. Bei den Rams schon eher.
Also wenn wir bis Week 15 2 Niederlagen noch hätten, dann stehen wir 5-2, 6-2, 7-2, 7-3, 8-3, 9-3, 10-3, 10-4. Damit kann ich mehr als gut leben. Wenn wir nochmal einen 5-2-Run die nächsten 7 Spiele machen, kaufe ich sofort.
Alles klar. Vertrag kommt morgen.
Also, dass wir nicht mehr eine 15-2-Saison spielen werden, das
ist war ein,
selbst
das
dem
ist
größten Optimisten
ein,
klar.
Ja.
Wenn am Ende mit vielleicht 5, vielleicht 6 Niederlagen, wenn du mit einem 12-5, 11-6, ja, muss man sehen, wie sich die Division entwickelt. Kannst natürlich Pech haben, wie letztes Jahr die Vikings, und wirst dann halt mit einem 14-3-Record 5th Seed.
Ja.
Und hast kein Heimspiel, deshalb ist es eigentlich wichtiger, die Division zu gewinnen.
Aber gut, was hat uns denn das Heimspiel als Division-Sieger gebracht?
Sagen wir es mal so, dieses Verletzungspech, wie wir letztes Jahr hatten, wir haben zwar dieses Jahr eine Gruppe, die da halt sehr ausgedünnt ist, aber wie gesagt, die kommen ja eigentlich alle irgendwann wieder und das wird uns nicht nochmal in der Art und Weise so ereilen. Deshalb glaube ich auch, dass da keine Gefahr besteht, dass das nochmal passiert. Aus all den Niederlagen haben die Jungs auch gelernt. Wir brauchen ja nicht den First Seed, aber ich möchte wenigstens irgendwie ein Heimspiel in der Wildcard-Runde haben.
Wäre nicht schlecht, weil die Crowd in Detroit ist halt einfach das Beste.
Vielleicht wären wir auch irgendwie Second Seed, dann hast du 2 Heimspiele, wenn du das erste gewinnst. Und dann muss man einfach mal sehen. Aber das ist ja noch alles Zukunftsmusik.
Richtig. Machen wir uns Gedanken, wenn Dezember ist.
Jetzt ist erstmal die Bye und die ist auch nett und schön. Den nächsten Spieltag kann man ganz in Ruhe sich zu Gemüte führen. Muss keine Nerven irgendwo lassen. Und einfach mal schauen, was die anderen Mannschaften so aus der Division schaffen. Und wie gesagt, dann hoffentlich auch wieder der eine oder andere Verletzte, der zurückkehrt.
Yep.
Und es wird ein paar Adjustments auch in der Offensive geben. Vielleicht auch beim Playcalling, was manchmal auch ein bisschen
hoffentlich
schwierig ist. Aber ich meine, mit 5-2 das hätten jetzt wenige gerechnet mit dem ersten Stretch, den wir hatten.
Ganz ehrlich, ich glaube, viele von uns sind eher mit einem 50-50-Split in den ganzen.
Ja, 4-3, vielleicht auch im schlechten Fall einem 3-4. Weil, wie gesagt, ja auch die Unbekannten, die beiden neuen Koordinator waren, neue O-Line.
Neue
aber
D-Line.
Das hat sich alles mehr als positiv entwickelt. Man wusste nicht, wie Hutch zurückkommt. All die Dinge. Von daher kann man mal so für die Hälfte war es noch nicht. Das erste Drittel, bisschen mehr als das erste Drittel, eigentlich ein sehr positives Fazit ziehen und sagen, meine Erwartungen haben sie übererfüllt. Auch wenn nicht alles rund läuft, wenn nicht alles hübsch und shiny aussieht, aber am Ende ist die Ente hinten fett und das ist dann irgendwann im Januar oder im Februar der Fall.
Sehr schön. Sollen wir damit abschließen?
Ich würde sagen, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen.
Richtig.
Du hast schon auf die Watchparty in zwei Wochen in Stuttgart hingewiesen. Wie gesagt, eingeladen, jeder gerne, jeder Football-Fan, jeder Lions-Fan. Palm Beach, Stuttgart, 19 Uhr, Spiel gegen die Vikings. Kommt alle nach Stuttgart, schaut es euch an, lernt uns kennen, falls ihr uns noch nicht kennt. Sind ein angenehm chaotischer Haufen. Nehmen jeden herzlich auf. Und in diesem Sinne genießen wir die Bye Week. Ich verabschiede mich mit einem Go Lions.
Ich wünsche euch ein schönes, verlängertes NFL-freies Wochenende, so mehr oder minder. Also zumindest was die Lions angeht. Und möchte dann auch schließen mit einem Zitat von einem der Spieler der letzten Nacht, die top gewesen sind, und zwar: You can't bury what comes from dirt.